Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Auch heute wieder aus der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Unser Gast heute ist todesmutig. Während die gesamte Gastronomie am Bibbern ist und versucht durch die Pandemie zu kommen, macht er einen neuen Laden auf, nämlich das Bricks. Der Name des Mannes mit Nerven aus Stahl, Arne Anker. Wir sind auch im neuen Jahr jeden Dienstag für euch da. Es kommen Hammergäste, also lasst uns ein Abo da und schaut mal auf Insta vorbei und sagt uns da Hallo. Ein Hallo schicken wir auch rüber an unseren Bruder-Podcast Terroir und Adiletten. Da geht es jeden Donnerstag um Wein. Hört mal rein, ist sehr nice. Das war ein Reim. So, und jetzt lasst uns anfangen. Fehlt nur noch Brit. Heute Special Intro, weil wir haben sogar für das Intro eine Gästin am Start. Und ich habe zum ersten Mal in diesem Podcast gegendert. Oh mein Gott.
Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig darüber, Curly.
Ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter, ihr hört es aber nicht.
Und freue mich natürlich riesig über unsere Gästin in unserem Intro, denn sie ist Halbfranzösin, Anaïs.
Hallo, hallo.
Und warum ich frankophil bin, das wissen die aufmerksamen ZuhörerInnen unter euch bestimmt. Ich war nämlich ein Jahr Au-pair in Paris, nach dem Abi. Ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und wir haben uns gerade über Leckereien aus Frankreich unterhalten und sind auf die Bûche de Noël gekommen.
Auf die was?
Bûche de Noël.
Was ist das, Digga?
Das wohl geilste Weihnachtsdessert, was es meiner Meinung nach gibt. Das ist eine, auf Deutsch übersetzt, Buttercreme-Rolle.
Oha, jetzt bin ich wach.
Also sie heißt Bûche de Noël, weil sie aussieht wie ein Baumstamm, also quasi ein Weihnachtsstamm. Und gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und meiner Meinung nach die beste ist Grand Marnier.
Oh ja.
Knallt nämlich doppelt.
Das klingt nach einer wilden Kombi auf jeden Fall. Ja. Eigentlich alles mit Grand Marnier drin ist geil, unter meiner Erfahrung nach.
Definitiv. Kommt bei mir auch an die Mousse-Schokolade.
Ist auch gut. Habt ihr auch schon mal selber Eclairs gemacht?
Mhm.
Ist es schwer?
Nee, also kommt drauf an, was deine Skills betrifft, ne?
Für mich wird's
schwer.
Hältst
du dich an Rezepte oder bist du dann auch eher so der Freestyle-Typ in der Küche?
Eclairs finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen, wenn ich an französische Desserts denke. Aber jetzt muss ich nochmal, der Name ist Bûche de Noël.
Bûche.
Ja. Das heißt Weihnachtsstamm.
Sozusagen ein Bûche ist ein Holzstamm wie fürs Kaminfeuer. Die sehen auch so aus, die werden so eingeritzt mit den Gabeln und das sieht echt fancy aus.
Nice.
Boah, ich erinnere mich, ich war mit 14 schon im Austausch, also ich hatte eine Brieffreundin in Dijon und da war ich auch einmal über Silvester gewesen und über Weihnachten.
Da gab's
die Senf. Haben einfach den ganzen Tag nur gegessen.
Den ganzen Tag nur Senf gegessen.
Ja, den ganzen Tag nur Senf, Schnecken. Und Bûche de Noël.
Geil.
Wie ist das an Weihnachten mit den Essenstraditionen in Frankreich? Das ist anders als bei uns, ne?
Es haut schon hin mit dem ganzen Tag Essen. Also das war bei meiner Großmutter in Frankreich war das auch so. Wir sind spät aufgestanden, dann gab es einen Brunch. Während abgedeckt wurde, wurde eigentlich schon Kaffee serviert und Kuchen. Dann kam irgendwann der Wein, dann kam Aperitif, dann gab es Abendessen und dann gab es wieder Kuchen.
Geil.
Und irgendwann, das war wie so ein kleines Food-Delirium, aber einfach super. Die Kinder auf Zuckerschock, die Eltern entspannt beim Wein, also besser geht's eigentlich gar nicht.
Perfekte Kombi, eigentlich, würde ich sagen.
Ja.
Ist jedem zu empfehlen über die Feiertage.
Bei uns gab es dann nach dem Essen oft dann nochmal so ein paar geile Käse, oft halt auch aus Frankreich. Das finde ich ja an Frankreich auch sehr gut, diese Käseauswahl, die man da oft hat. Auf jeden Fall mein Ding. Ist ja auch eine französische Sache, oder liege ich da falsch?
Nee, auf jeden Fall. Also das war eigentlich, wurde der Tisch nie wirklich abgedeckt oder neu gedeckt, sondern es kam immer mal was dazu und dann hat man Käse, Desserts, zwischendurch Dinde, also Braten und Gratin, Esskastanien. Also es war einfach so Himmel.
Oha.
Was ist dein Lieblingskäse?
Tatsächlich, als ich noch Milchprodukte konsumiert habe, Roquefort. Mein absoluter Lieblingskäse. Und ja, oder Gratin Chavigneur, also Ziegenkäsetaler. So die zwei, alles was so ein bisschen stinkig und cremig ist an Käse, fand ich immer am geilsten.
Richtig geil.
Ja. Geil. Aber es gibt jetzt auch einen guten Blauschimmelkäse in vegan.
Ja, musst du noch auschecken. Der letzte hat mich ein bisschen enttäuscht.
Oh je, ja, nicht, dass es der gleiche ist.
Und ich habe gehört, man kann auch in Berlin wie Gott in Frankreich speisen. Man muss nur davor reservieren. Und zwar in dem Bricks.
Ja, wie Gott in Frankreich speisen und geilen Kaffee wie in Italien trinken, habe ich gehört.
Was es damit auf sich hat,
erfahrt ihr
jetzt. Und zwar von Arne Anker aus dem Bricks. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi. Und danke an unsere phänomenale Intro-Gästin heute.
Sehr gerne, lieben Dank.
Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi. Arne Anker. Und die erste Frage, ist es dein echter Name?
Das ist mein echter Name, ja.
Killer. Echter Name? Ja,
das Kürzel ist geil, oder?
Das ist mega geil. AA. Ja. Ich meine, Access All, egal was, würde ich sagen.
Ja, oder das, da wo der Kaiser auch zu Fuß hingeht, ne?
Was heißt das? Check ich nicht.
Ja, auf Toilette.
Oha. Was für ein fulminanter Einstieg bei Foodie und Brudi. Und ich habe gehört, du wolltest mal Bäcker werden, aber das war dir dann doch zu früh.
Ja, ist richtig.
Das finde ich sehr, sehr sympathisch schon mal direkt.
Ich liebe Brot. Es gibt immer Brot und immer selbst gebacken. Aber dieses früh aufstehen, nachts um eins, ist richtig kacke.
Und jetzt erklärt mir mal, warum man muss das machen, dass die Brötchen halt dann ready sind morgens. Das ist der Grund.
Ja,
ne?
Genau, du machst die Teige halt einen Tag vorher, so, aber nachts fängst du halt an zu backen. Ne? Du hast ja nicht nur ein Brot, was du backst, sondern du hast ja 10, 20, 30 und die Brötchen, da hatte ich keinen Bock drauf.
Aber gibt es nicht, man muss doch, wir müssen uns danach nochmal zusammensetzen, weil ich bin sicher, wir finden eine Lösung, wie man das auch hinkriegen kann, ohne so früh aufzustehen. Was ist denn los mit
Wieso willst du dein Brot selbst backen ab sofort?
Nee, aber ich fühle solidarisch mit den Leuten, die früh aufstehen müssen.
Curly geht in Brotstreik.
Das geht nicht, Leute.
Hey, du kannst ja auch keine Bäckerei aufmachen, nur mit drei Broten. Wenn sie ausverkauft sind, sie ausverkauft.
Stimmt, ja.
3x3 sind 9 Brote und dann kostet das Brot 100 Euro.
Ja, aber sowas, aber kennt ihr diese, ganz kurz noch ein Brotexkurs in Effhain am Boxi, wo ich bis jetzt gewohnt habe, gibt es so eine neue, ich weiß nicht, ob man Bäckerei sagen kann, die nennen sich Brotmuseum. Und die haben nur 3 Brote. Also nicht nur 3 Stück, aber nur 3 verschiedene Brote. Ein Baguette, ein Roggenbrot und, glaube ich, ein Dinkelbrot. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeigehen. Ich glaube, das heißt Kind oder Kant oder sowas.
Am Boxi.
Und
ich kenn's nicht.
Das Brot ist auf jeden Fall richtig geil, aber es ist ein bisschen weird, weil es sieht halt echt aus wie ein Museum. Das ist so voll steril alles und ist ein bisschen witzig.
Die Adresse nehme ich aber gerne. Ich wohne in Oberbaum City.
Ah ja, perfekt. Oberbaum City, die beste Leben. Ja, das regeln wir danach. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier. Britt ist auch neben mir. Hallo.
Ich bin auch da. Hallo.
Sehr gut.
Eigentlich wollten wir das Intro ja heute von Arne sprechen lassen, weil wir haben gehört, Arne hätte sich super vorbereitet und weiß alles über uns.
Fast alles. Also herzlich willkommen beim Podcast Foodie and Brudy mit Britt und Curly. Ich stelle die Fragen.
Beste Leben, endlich mal. Und ihr müsst wissen, Arne sitzt hier vor uns mit einem fulminanten Christmas-Sweater. Let it snow steht drauf und deshalb piele ich jetzt hier stilgemäß eine Mandarine, um den weihnachtlichen Vibe aufrechtzuerhalten.
Es ist ja auch kurz vor Weihnachten, ich bitte dich, das gehört schon dazu.
Stimmt.
Ja, eigentlich sind wir ja schon längst im neuen Jahr angekommen.
Also bei der Ausstrahlung. Ich kann den Pullover auch noch wechseln.
Er hat noch einen New Year Pullover drunter.
Beste Ausgabe dabei.
Warte. Ach nee. Das wäre dann die Unterhose eher.
Machen wir mal Ende.
Aber wie startest du denn ins neue Jahr, wenn wir schon beim Thema sind?
Inventur. Ja, super, oder?
Was für ein Live.
Ja, wir haben eine Silvesterveranstaltung bei uns. Ja, also wir laden Gäste ein, die Bock haben, mit uns Silvester zu verbringen. Machen das nur per Reservierung, per E-Mail. Dass es erstmal für die Stammgäste da ist, die Leute, die uns auf den Social-Media-Kanälen folgen. Oder auch Freunde des. Ja.
Shame on you.
oder uns auch einfach mögen. Ja, die können bei uns reservieren, die sind bevorzugt irgendwo da. Und dann werden das so 15, 20 Leute mit Glück und dann verbringen wir Silvester. So, aber es wird kein normales Menü, sondern wir servieren die Gänge mit, so wie auch im täglichen Geschäft. Aber zwischendrin stoßen wir auch mit den Gästen an. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Es soll dieses Wohlfühlfaktor Silvester, den man eigentlich nicht zu Hause verbringen möchte, alleine bei uns im Restaurant, aber dann mit uns und trotzdem was trinken. Hm, das heißt, cool. Zwei Magnumflaschen Jackson Champagner sind schon da.
Geil. Wow. Die werden nicht reichen.
Der Schrank ist voll.
Ich? Ja. Ich weiß noch gar nicht. Also wahrscheinlich mache ich das so oldschool-mäßig, rentnermäßig dieses Jahr, weil ja mein Hund erst 10 Monate alt ist und ich glaube, wir chillen einfach daheim und ich mache so Lachsschnittchen oder sowas irgendwie auf die Art und mache auch einen geilen Champagner auf und chill einfach mit meiner Freundin, meinem Hund. Und dann, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, das war nämlich richtig geil, da sind wir an Silvester nicht weggegangen, aber dafür am 1. Januar mega entspannt essen. Und das war irgendwie voll geil, weil man dann so einen frischen Start ins Jahr hatte, nicht so krank, oh, mein Kopf tut weh, ah, ich habe meinen Geldbeutel verloren, sondern so, boah, geil, neues Jahr, jetzt gehen wir geil snacken. Und irgendwie war auch nicht so viel los, war voll entspannt. Ich glaube, das mache ich wieder. Das klingt sehr rentnermäßig, tut mir leid.
Aber dann den Geldbeutel verlieren.
Dann, das ist richtig geil. Ja, vor der Rechnung auf jeden Fall am besten noch. Aber nee, das fand ich irgendwie entspannt. Und jetzt gibt es ja auch kein Böllerverbot. Es gibt ja Böllerverbot. Ich glaube aber nicht, dass man in Kreuzberg davon gehört hat. Deshalb, ja, will ich meinen Hund jetzt nicht irgendwie in den Krieg schicken.
Weißt du, wie ihr reagiert, oder hast du? Ich meine, es ist ja schon zwischendurch ein paar Mal geböllert worden, bei uns
aber
zumindest.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass er es geil findet. Aber
bei unserem geht's gar nicht.
Ihr habt auch einen Hund, ne?
Ja, bei unserem geht's gar nicht.
Ja, voll.
Die kleine Clara dreht durch. Die ist einmal schon abgehauen.
Echt?
Ja, ja. Das war ein Feuerwerk unten an der Stralauer Allee. Illegal mit Sicherheit. Also da war auch keiner, der gewarnt hat oder irgendwelche Schilder. So, meine Frau war mit dem Hund draußen und hat das nicht gesehen, ohne Leine. Und dann hat's geknallt und weg war sie.
Scheiße.
Ja, ja. Und dann suchst du sie irgendwie eine Stunde. Ich war auf Arbeit, Taxifahrer geschnappt, hier ab nach Hause. Ist mir egal, jeden Strafzettel zahle ich. Der ist, glaube ich, mit 100 Sachen durch die Stadt gefahren. Und wir haben sie dann nachher gefunden an der Warschauer Straße, an der S-Bahn-Station und haben von der Schaffnerin gehört. Das war noch die alte S-Bahn-Station damals. Ist rein in den Zug durch und hinten wieder raus. Wow. Naja, krass. Gut, sie hätte auch weiterfahren können, direkt zu mir zu arbeiten. Ne? Das war mit Sicherheit der Plan, aber das war schon krass. Oh
Gott, die arme Maus, da kriege ich ja immer. Ja, mir ist ja so empathisch, wenn es so geht.
Mir ist Luigi letztens auch aus dem Studio abgehauen, wo ich was zu essen bestellt habe. Und wir waren da zum ersten Mal. Und dann ist er so raus und dachte so, oh, ich gucke mir mal die Gegend an. Aber es war halt so dunkel einfach schon. Und der ist ja klein und schwarz. Ja. Das war auf jeden Fall nicht so geil. Da hatte ich auf jeden Fall auch kurz einen Herzinfarkt. Deshalb, das will ich auf jeden Fall an Silvester nicht nochmal erleben.
Willkommen bei Foodie und Doggy. Hier erzählen unsere Gäste ihre interessantesten Stories.
Was ist dein Hund?
Ja, kostet er noch selber?
Nur für den Hund.
Nur für den Hund, ja.
Also ich koche ab und zu, ja. Für den Hund tatsächlich. Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die Hunde kochen. Ne?
Die Zeit wird kommen.
Echt? Ja, kochst du für den
ja,
Hund?
Ja, das erste Mal Durchfall oder sowas oder Verstopfung. Viel da Spaß, dann kochst du ja.
Ja,
ja, ja, ja. Ey, ich habe ihm einmal, als er Erkältung hatte, habe ich ihm Kamillentee gemacht.
Ah, siehst du? Da geht schon los.
Das war krass. Das war nice. Da habe ich ihm so eine Tasse hingestellt. Das fand er ganz geil.
Ja, ein bisschen Honig rein.
Ja. Ja. Aber gekocht habe ich es tatsächlich noch nie. Da muss ich nachher noch ein paar Rezepte hier abgreifen, habe ich das Gefühl.
Wir haben heute selbstgemachte Hundekekse geschenkt bekommen von den Nachbarn. Schau da dann Felix, der übrigens unser PR-Shooting mitbetreut hat.
Oh, krass. Hm. Was ist da drin in einem selbstgemachten Hundekeks?
Leberwurst, Ei, Mehl, Karotte. Kannst du eigentlich alles rein.
Hanfsaat.
Was?
Hanfsaat.
Ah, ich finde das auch nicht. Du hattest mich bei Leberwurst. Okay, nice. Ja, dann würde ich sagen, Hunde-Rezeptbuch kommt. Und ich habe gelesen, nachdem es ja mit deiner Bäcker-Karriere aufgrund der frühen Zeiten nicht so viel geworden ist, hast du aber trotzdem eine Affinität zum Essen dir beibehalten, dadurch, dass du immer bei Mama in der Küche gechillt hast?
So ein kleines bisschen, ja.
Was gab's denn da immer so?
Alles.
Geil.
Es gab alles, was du wolltest. Also sie hat selber gekocht. Es gab Gulasch, es gab Rouladen, natürlich Hausmannskost, es gab Sauerfleisch, es gab Schwarzsauer, was ich hasse.
Was?
Schwarzsauer.
Was ist das?
Schwarzsauer ist im übertragenen Sinne warmes Sauerfleisch mit Blut gebunden.
Okay.
Ja, das ist Sauerbraten und Blutwurst.
Das war richtig ekelhaft.
Was ist nochmal, wo ich herkomme, gibt es so, glaube ich, nicht. Was ist denn Sauerfleisch eigentlich? Eingelegt?
Also, genau, also eingelegter Schweinenacken, wo der Fond nachher geliert wird. Und dann hast du das schön auf den Teller, eine Scheibe runtergeschnitten, das Gelee oben drauf und dann gibt es meistens Bratkartoffeln dazu. Das ist Sauerfleisch. Das ist aber lecker.
Ja, habe ich.
Aber schwarz-sauer ist.
Schwarz-sauer.
Okay. Aber wir arbeiten jetzt an Rezepten, dass wir das auch gescheit und lecker hinkriegen.
Ja. Also ich hoffe, deine Mutter hört diesen Podcast
nicht. Nein, sie weiß es auch. Meine Mama hat mir mal früher ein Stück geräucherte Gänsebrust aufgeschnitten. Und ich habe sie gefragt, magst du das? Ja, mag ich das? Und dann sagt sie, ja, natürlich magst du das. Und dann habe ich das Ding probiert, bin auf Toilette gerannt, habe es direkt ausgespuckt, gesagt, bäh, wie ekelhaft. Bis ich dann irgendwo 2-3 Jahre später erfahren habe, was das eigentlich ist. Man war ja jung, mit 9, 10. Ja. Und jetzt gibt es halt nur noch zu Weihnachten.
Ja, die Geschmäcker ändern sich auf jeden Fall. Ich konnte früher auch zum Beispiel nie Spargel essen und mittlerweile feiere ich es halt übel. Aber manchmal ist es halt so, dass man da als Kind irgendwie noch andere Geschmacksknospen hat, gefühlt irgendwie.
Bei mir war es nur Rosenkohl. Fand ich immer
ekelhaft. Das finde ich immer noch eklig.
Kommt drauf an, wie man es zubereitet.
Ja, wenn er totgekocht ist, ist es richtig.
Boah, und
vor allen Dingen muss er durchgefroren sein.
Vorher. In der Freundschaft letztens bei Willi habe ich keine Rosenkohl gegessen mit irgendwas crazy-mäßigem oben drauf. Ich weiß nicht mehr.
Aber Gewürze?
Ja.
vielleicht. Salz.
Es war wild auf jeden Fall. Willi, danke dafür. Ja, Shelly hat es, glaube ich, gemacht, aber es war wild.
Kann man noch alles mit Rosenkohl machen? Ich habe den mal an einem Weihnachten den Schrunk rausgeschnitten und die einzelnen Blätter abgepackt. Popeln sagt man ja nicht, aber abgeschält.
Da gibt es einen kleinen Trick.
Ziemlich,
du schneidest mit dem Messer einen Trichter rein und dann blanchierst du den einfach eine Minute, dann fallen sie von selber ab.
Ah.
Wow, habt ihr alle zugehört?
Erleuchtung.
Ja, krass.
Also das heißt, du nimmst schon auch Gerichte aus deiner Kindheit mit ins Jetzt, um die sozusagen zu pimpen oder sozusagen auch gleich auf den Teller zu bringen?
Ne, das ist ja bei uns im Restaurant ein bisschen was anderes. Bei uns im Restaurant ist ja die Kreativität nicht nur von mir gefragt, sondern von meinen zwei Köchen in der Küche, plus natürlich meine zwei Leute vorne im Service. Wir machen ein täglich wechselndes Menü.
Täglich?
Täglich wechseln. Also wir wechseln täglich das Menü, sodass wir kein Food Waste mehr haben. Das heißt, wenn du einen Mousse einsetzt, dann stichst du das aus rund, dann hast du immer die Abschnitte über. So, das können wir ja weiterverarbeiten, ohne dass wir es wegschmeißen müssen. So, und das ist natürlich das Geile, du kannst kreativ arbeiten mit den Lebensmitteln und dann natürlich irgendwo auch sowas machen. Klar, wenn du einen Schweinenacken hast, bekommst du ganze Keule, du bekommst ein halbes Rind oder ein halbes Schwein, dann verarbeitest du halt alles.
Deswegen gibt es auch keine Speisekarte auf der Webseite. Nee,
gibt's nicht, nein.
Es wäre ein bisschen zu stressig, jeden Tag die aufzuschreiben. Boah. Safe.
Das ist so schon krass genug, ja.
Aber das ist ja auch geil. Es hat irgendwie so einen geilen Surprise-Effekt, wenn man so, das ist doch voll nice.
Ja.
Echt gut.
Das macht kreativ.
Voll.
Ja.
Und 4 Gänge gibt es immer, richtig?
Genau, es gibt 4 Gänge. Du kannst auch ein extra Gericht haben. Ja, das kannst du mit reinbuchen. 4 Gänge kosten 80 Euro. Das extra Gericht so um die 18 bis 22 Euro, je nachdem, was es ist. Diese Woche jetzt vor Weihnachten ist es Fischblutwurst. Ja. Ah. Die haben wir mit 25 Teichen zusammen entwickelt. Ist wirklich aus Lachsforellenblut und geräuchertem Stör. Also da ist kein Stück Fleisch dran, sondern wirklich Fisch. Und dann kommt man solche Gerichte ins Menü. Das extra Gericht wechselt nur einmal die Woche, ja, oder solange wir halt haben, weil das nicht immer geht. Aber das Viergangmenü, dann gibt es Übergruppen. Jetzt ist es ganz, ganz gibt es im Hauptgang, aber es wird jeden Tag mit was anderem kombiniert.
Geil. Ich finde auch voll die humanen Preise für ein Fünfgangmenü, 100 Euro mit viel Kreativität und Leidenschaft dahinter, das finde ich voll.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee bei mir dahinter. Ja, ich möchte Essen bezahlbar machen und trotzdem kreativ. So, also ich könnte auch locker 130, 140 nehmen und die Leute würden es trotzdem zahlen. Aber ich möchte die Küche, die wir machen, erschwinglich machen für jedermann. So, das heißt, auch eine Kassiererin, die bei Edeka arbeitet, die nicht wirklich viel Geld verdient, könnte sich das leisten. Und so ist natürlich auch das Reservierungssystem aufgebaut. Bei uns ist es Vorbezahlsystem. läuft über einen amerikanischen Anbieter, TOC. Das heißt, du reservierst für meinetwegen Januar, Februar einen Tisch, zahlst heute den Menüpreis inklusive Wasser. Wasser kommt nicht mehr on top, das ist auch inbegriffen. Dann ist das Geld weg und du könntest dir dann die nächsten ein, zwei Monate wieder Geld ansparen, ja, um dir dann vor Ort auch noch die eine oder andere Flasche Wein oder Getränk, Cocktail, was auch immer, irgendwo leisten zu können.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Geil, man kommt da hin und hat schon bezahlt. Das ist ein geiles Gefühl auch.
Ja, und für uns ist es halt geil. Wir wissen ganz genau, wie viele Leute kommen. Wir wissen ganz genau, was wir vorbereiten müssen. Und wir haben kein Food Waste mehr dazu. Und die Gäste kommen auch. Also es gibt keine No-Shows mehr.
Und was auch geil ist, man hat diesen Awkward Moment nicht, wenn man auf ein Date geht. Wer bezahlt denn das eigentlich? Das ist alles schon vorher geregelt. Das ist auf jeden Fall nice.
Ja. Aber für mir ganz wichtig, die natürlich nicht vorher bezahlen müssen, es kann ja auch ein Geschäftsessen sein, wo es nachher 50-50 geht. Die können natürlich per E-Mail reservieren oder anrufen, dann machen wir das auch natürlich so klar.
Wie bist du auf den Food Waste beziehungsweise No Food Waste Gedanken gekommen?
Ich hasse Lebensmittel wegzuschmeißen. Gerade auch zu Hause. Ja? Du machst den Kühlschrank auf und dann fängst du an, okay, was kostet? Ach nee, das sieht ein bisschen älter aus, jetzt schmeiße ich weg. Das mag ich nicht. Also ich mag keine Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir machen sogar aus Rinderfett machen wir noch Gerichte draus. Ja? Oder aus Hühnerbouillon, wo nur das Fett oben drauf ist. Also das ist wirklich, in der dritten Welt hungern Menschen, ja, weil wir im Überfluss von Lebensmitteln haben. So. Und die kriegen halt nichts. Mhm. So. Also können wir auch irgendwie bedachtsam mit den Materialien, mit den Lebensmitteln umgehen und trotzdem irgendwo was dafür zu tun. Und wenn es nur in meinem kleinen Mikrokosmos ist, dann ist es für mich in Ordnung.
Wann hat es für dich angefangen? Du hast in irgendeinem Interview hast du gesagt, als ich erfahren habe, dass für mich für den Abend irgendwie 100 Kühe sterben müssen, hat es bei dir aufgehört?
Wollte ich auch gerade.
Ja, das war so ein bisschen im Pauli-Saal. Im Pauli-Saal habe ich ja 4, 5 Jahre geschafft. Und da haben die Gerichte, sag ich mal, alle 12, 13 Wochen gewechselt. Aber nicht das komplette Menü, sondern immer nur ein Gericht. So, und wenn ich dann im Hauptgang gucke, wir hatten Rinderfilet auf der Karte, bei 80 Gästen am Abend, kannst du ja ausrechnen, das sind 4 Rinderfilets, hochgerechnet auf 10, 12 Wochen bist du bei 100 Kühen. So, was passiert mit dem Rest? So, und das war dann irgendwo dieser Gedanke, wo wir auch damals schon im Pauli-Saal Gerichte entwickelt haben, wo du wirklich, wenn du intelligent produzierst, keinen Food-Abfall mehr hast. Das heißt, aus den Zwiebelschalen was machst, irgendwelche Vinaigrettes, Gelees, aus den Abschnitten von der Steckrübe, von der Schwarzwurzel, irgendwelche Salze machst, aus den Herzen irgendwas machst. Und das trägt sich jetzt natürlich irgendwo weiter und ist natürlich auch in das Konzept irgendwo jetzt eingeflossen, im Brix, dass du halt wirklich auch durch das täglich wechselnde Menü halt wirklich alles machen kannst. Ja, und wenn du es halt trotzdem über hast, dann kannst du es immer noch einmachen, fermentieren, einlegen oder auch einwecken für irgendwelche Events, Besonderheiten, Gastgeschenke oder was auch immer. Mhm. Da sind wir nämlich beim Gastgeschenk schon.
Das ging ja schnell. Hallo. Ich mag diesen Gast. Ja.
Anna hat für uns ugly Christmas Pullis gestrickt.
Ich habe da mal was vorbereitet für euch.
Ein Schwein.
Ja. Ein halbes. Ich weiß nicht, wollt ihr es selber auspacken oder?
Ja, ich mach mal hier.
Mach mal,
wir müssen mal aufstehen. Also das erste, was ist ein bisschen zerrüttelt jetzt, ne? War ein bisschen
erstmal
stressig.
Schon mal hier, die Präsentation ist phänomenal. Wir haben hier mehrere mysteriöse
kleine Gläschen
auf, sehr schön präsentiert auf Stroh.
Holzwolle, ich bitte dich.
Holzwolle, ja.
Ja, Stroh, come on.
Upcycling, Stroh, Holzwolle.
Naja, das Wichtigste erstmal für euch, die Visitenkarte, weil ihr wart bei mir noch nicht, ne?
Noch nicht.
Ja.
Wir machen das mit Absicht, damit wir unvoreingenommen gegenüber unseren Gästen sind.
Naja, ihr wart schon fast überall, ne? Ja. Ja.
Im Pauli-Saal war ich schon.
Ja, das ist schon ein bisschen länger her.
Ja,
siehst du. So. Ja, wir haben natürlich irgendwas, was wir natürlich jetzt gleich snacken können. Karamellisierte Mandeln.
Ja, okay.
Vegetarisch, vegan. So, dann vegetarische Velouté. Natürlich Krustentierbisk. Dann gibt es.
Gib das für Silvester auf.
Ja, ja, es ist alles haltbar bis zum 31.01. Ne? Dann gibt es ein vegetarisches oder beziehungsweise ein veganes Aubergine-Curry. Auch die Velouté ist natürlich nur vegetarisch, da ist natürlich Sahne drin. Ne? Also das Curry ist vegan, kannst du essen. Und dann gibt es natürlich hier ein Glas mit eingelegten Kaffee-Limetten. Ja. Und dann gibt es zwei Gläser. Ich weiß, welches ist. Das eine ist normale Jü und das andere ist vegetarische, vegane Jü.
Oha. Vielen Dank erstmal schon mal. Fulminante Gastgeschenke hier.
Ja.
So. Und hast du die einfach so auch im Sortiment als Takeaway? Kann man die bestellen bei dir, diese schönen Gläschen?
Nein, wir haben jetzt am 23.12. haben wir so einen Genussmarkt bei uns. Das haben wir ins Leben gerufen mit 25 Teichen zusammen. Die kommen zu uns und holen den vorbestellten Fisch von denen für Weihnachten ab. Das heißt, sie stehen dann da und verkaufen Saibling, ihren selbstgemachten Kaviar. Und ich habe dazu gesagt, okay, ich mache einen Genussmarkt. Das heißt, bei mir gibt es dann irgendwie Fried Chicken.
Alter, was ist mit diesem Fried Chicken?
Haben wir ja schon im ersten Lockdown gemacht. Gibt es dann jetzt auch natürlich wieder vor Ort Fried Chicken zum Essen, Glühwein zum Essen und dann allerlei eingeweckte Sachen. Sowie von meinem anderen Anbauer von Werner, der die ganzen Kräuter von mir macht, gibt es dann getrocknete Kräuter, schwarzen Knoblauch, schwarzes Knoblauchpulver, selbstgemachte Essige. Hey. So einfach nice. Spaß haben an dem, was du tust.
Was hat es mit diesen Limetten hier auf sich? Ich dachte erst, das wären saure Gurkenrunde.
Das sind Kaffee-Limetten. Und du kennst Kaffee-Limettenblätter eigentlich nur aus dem Asiamarkt tiefgefroren. Ah, es gibt aber auch eine Zeit im Jahr, da werden sie wirklich aus Asien eingeflogen. Und ich habe sie eigentlich gekauft, damit ich die Kerne haben kann. Damit ich meinem Kräuterbauern die Kerne gebe, dass ich ihm sage, du bau mir bitte Kaffee-Limetten hier in Brandenburg an. Ja. Das heißt, irgendwie mit Glück, in 3-4 Jahren gibt es Kaffee-Limetten aus Brandenburg.
Ah, voll gut, aber das kommt auch bestimmt ein bisschen von diesem Gedanken, okay, man muss sie nicht einfliegen, sondern...
Genau, so, und das ist dann aber auch so, wir kaufen dann ein Kilo, ja, und machen die dann ein und dann, je nachdem, wie wir sie brauchen, machen wir halt ein Glas auf.
Ja. Geil. In was ist eingemacht?
Das ist ein Fond aus Wasser, Essig und Zucker.
Es riecht aus wie
ja, es riecht ein bisschen, wenn du es aufmachst, nach Spiritus und nach diesen Nagellackentferner.
Geil.
Ja.
Das war nicht an Silvester.
Aber du kannst den Fond benutzen, kannst irgendwelche Cocktails damit machen und du kannst natürlich die Scheibe trotzdem über die Gerichte reiben.
Ja, solange es nur so riecht und nicht danach schmeckt, ist ja alles gut.
Und was mache ich hier mit dieser Krustentierbisk?
Einfach nur aufkochen und essen.
Geil.
Also die ist ready to eat. Das vegetarische Curry ist ready to eat. Die vegetarische Velouté ist ready to eat. Da kannst du einen Fisch zu machen oder du kannst einfach nur deine Bratkartoffeln in die Pfanne schmeißen und das draufgeben. Und dann gibt es je nachdem noch einmal vegetarische, vegane Jü. Das ist wirklich nur Gemüse. Da ist kein Stück an Fleisch drin und das andere ist normale Jü. Die ist aber bewusst nicht beschriftet, damit ihr erraten könnt, was ist.
Ich würde sagen...
Ja, ist nicht einfach, ne?
Das ist die vegane.
Nein, genau andersrum.
Weil das hier oben ist das dann das Fett wahrscheinlich.
Genau, oder? Genau. Wir machen bei der Jü immer ein bisschen Butter mit rein. Also wir nennen es Mutterpfanne.
Mutterpfanne?
Mutterpfanne, ja. Okay. Das heißt, wenn wir ein kurz gebratenes Stück Fleisch haben, dann gibt es so eine Fettpfanne aus Butter und Knoblauch, wo wir das Fleisch unter dem Salamander drin garen. Das heißt, der ganze Fleischstoff landet nicht irgendwo in irgendeinem Tuch, sondern ist wirklich in dieser Pfanne drin. Und je öfter du diese Pfanne am Abend benutzt, desto geiler wird natürlich diese Pfanne.
Heißt, es ist die Essenz aus einigen Stücken geilem Fleisch.
Fleisch und Butter.
Geil. Wie viele Gerichte braucht es, um so ein Gläschen voll zu bekommen?
Das sind jetzt 200 Milliliter. Wir haben jetzt für die normale Jü haben wir jetzt 6 Tage gebraucht. Mhm. Und dann kriegen wir raus knapp 5-6 Liter.
Und dann mache ich mir einfach ein geiles Stück Fleisch und baller das drüber.
Genau.
Ja, beste. Mein Weihnachten.
Oder über Feldsalat. Ich liebe ja auch Jü über Feldsalat. Ist geil.
Okay.
Dann musst du die vegane nehmen.
Du kannst noch ein paar Speckwürfelchen dazu machen.
Kann ich aber sicher sein. Aber Ich stelle mir das auch voll challenging vor, herausfordernd.
Ja.
Für einen Koch, wenn man sagt, okay, wir wechseln jeden Tag das Menü, das ist ja bestimmt auch so, dass du dann sagst, okay, ich mache Gerichte, die ich vorher noch nie gemacht habe, probiert man, dann hat man aber gar keine Zeit, die krass auszuprobieren.
Genau.
Aber macht sie trotzdem
natürlich. Ja, machen wir trotzdem.
Geil.
Ja. Voll geil. Na, das ist ja, du hast ja eine Kocherfahrung, also ich koche seit 20 Jahren.
Ja.
So, meine Jungs in der Küche sind bei mir im Pauli-Saal gewesen, der eine ist dann nochmal zu Sirko Bakker ins Bussy gegangen, nach Holland für ein Jahr. Und ich kenne die beiden und ich weiß, worauf ich mich verlassen kann und ich weiß, was sie für einen Geschmack haben. Der eine hat die Stärke eher in der französischen Richtung, der andere hat die Stärke eher in der asiatischen, innovativen, indonesischen Richtung. So, und das weißt du. Dementsprechend weißt du auch, Geschmack ist da. Ja, und meistens ist es dann wirklich so, ich bin eher dieses i-Tüpfelchen, ja, wo dann sagt, geil, dass du Melone, Wassermelone auf der Karte hast, finde ich mega und gepickelt, super, was machen wir mit der Schale?
Okay. Ja, also der Executive Producer.
So ja, so, also eher der, dann versucht dieses Kochen nochmal von einer anderen Seite irgendwie zu betrachten und dann auch eine Wassermelonschale zu verarbeiten. Was total geil
das
ist.
Das war ja voll geil, der Foodtrend auf Instagram auch jetzt den Sommer. Wassermelonschale gepickelt.
Ja. Echt.
Schmeckt wie Gurke.
Krass. Aber ich denke immer so, okay, wenn ich im Studio bin und ich hätte dann jeden Tag irgendwie, also klar, ich habe auch jeden Tag andere Zutaten so, aber jeden Tag sich dann nochmal so was ganz Neues zu stellen, das ist schon auch anstrengend, oder?
Na, es geht. Also es geht wenig. Also wir haben ein Portfolio an Lebensmitteln, da natürlich Trockenprodukte und eingeweckte, fermentierte. Wir haben ein Glas fermentierten Spargel im Keller. Wir haben fermentierte Erdbeeren aus dem Sommer im Keller. Wir haben eingelegte Aprikosen, Rumfrüchte, Ginfrüchte, fermentierte Heidelbeeren, fermentierte Blaubeeren, fermentierte Holunderbeeren. Es ist ja alles da. Das heißt, wir brauchen ja nur runtergehen, zu entscheiden, was machen wir heute und dann anfangen zu kochen.
Du mögt fermentieren auf obviously.
Ja. Das ist ja so, wenn der Bauer dir eine Liste schreibt, das hat er ja, und dann sagst du, oh, ich nehme jetzt mal 5-6 Kilo Heidelbeeren. Was machst du mit dem Rest?
Ja, klar.
So, die musst du ja einlegen oder fermentieren. So, und dann fängst du an auszuprobieren und die Sachen zu verarbeiten.
Was ist denn der Unterschied zwischen einlegen und fermentieren?
So, fermentieren ist ja mit einem gewissen Prozent an Salz drin und lässt es im eigenen Saft dann über 5-6 Monate irgendwo entwickeln. Normalerweise bei Raumtemperatur. Wir machen es bei uns im Kühlhaus, damit wir bessere Kontrolle darüber haben. Ja. Und einlegen ist dann zum Beispiel mit Rum. Du kannst es auch noch einwecken. Kannst
Zuckersirup halt, ne?
Genau.
Kannst so du noch, wie die Limetten.
So wie die Limetten, genau. Das ist alles eingeweckt, außer die Mandeln.
Ups.
Ich habe Telefon.
Ich habe auf Insta recherchiert, Leute. Aber wo du es gerade selber gesagt hast, Indonesien taucht tatsächlich, ist bei meiner Recherche tatsächlich des Öfteren aufgetaucht. Hm. Wegen deinem einen Mitarbeiter oder auch aus persönlichen, privaten Vorlieben?
Nee, das liegt so ein bisschen an meinem alten Ex-Chef. Ja, an Sergio Herrmann aus Sluis. Der hat sehr gerne in die asiatische und indonesische Richtung gekocht. Der hatte einen Sous-Chef, Sirko Bakker, der das Pursi macht. Da kommt die Familie zum Teil aus Indonesien. Das heißt, damit zum Beispiel auch die Sambal-Creme her. Wir wissen, wie wir umzugehen haben mit Zitronengras, mit Ingwer, das irgendwo einzubringen. Und da bin ich leider von der Seite her gut geprägt, von der Hermann-Seite her, weil das halt so seine Favorite-Geschichten waren, auch gerade im Ozlois, gerade asiatisch, Miso.
Warst du auch schon selbst in Indonesien oder hast du das nur mitbekommen?
Nee, ich war noch nicht da. Ändert sich vielleicht irgendwann mal, wenn das Geld da ist.
Wie bist du zu Sergio Herrmann gekommen? Hat dich das Schwarz-Sauerfleisch in die Sterneküche getrieben?
Nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Für mich war der Gedanke, ich war damals im First Floor bei Matthias Dieter und habe da 2,5 Jahre mit ihm geschafft, habe das irgendwo mit aufgebaut, als der nach Berlin gekommen ist und habe dann gesagt, okay, nach 2,5 Jahren für mich, ich muss weitergehen. Ja, und habe dann so überlegt, okay, was mache ich? Lasse ich mich nochmal richtig durchführen, irgendwo 3 Sterne? Oder mache ich irgendwo eine Position als Küchenchef und arbeite mir das? Und ich habe mich dann entschieden, ich mache 3 Sterne. So, und dann habe ich natürlich geguckt, was gibt es irgendwo für Chefs deutschland- und europaweit? Und dann war er natürlich mit 3 Sternen, 20 von 20 Punkten im Gourmillot. Einer von 2 Köchen in der Geschichte von Gourmillot, die 20 Punkte gekriegt haben. Und habe dann gesagt, okay, no risk, no fun. Also wir probieren es. So, und dann hat er irgendwo, habe ich eine Bewerbung hingeschrieben, dann hat er sich, glaube ich, 3 Monate nicht gemeldet.
Was?
Ja, der kriegt einen Haufen von Bewerbungen. So. Und irgendwann bin ich dann natürlich auch Arschloch und habe dann jeden Tag angerufen. Jeden Tag angerufen, ja, ist Sergio da, ich habe mich beworben, ich will kommen. Und dann irgendwo habe ich dann gesagt, so, jetzt probiere ich es noch einmal. Ja, das ging, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen so. Und habe dann irgendwo 3 Tage später dann noch eine E-Mail gekriegt, aber von seinem Küchenchef Nick, bist du immer noch interessiert an dem Job? So, und dann war ich zum Probearbeiten runter. Und dann war es wirklich 20 Stunden am Tag durch die Küche
20?
Gerannt.
20?
Ja.
Hey, wie geht's jetzt denn?
Das geht.
Aber, ja, es geht. Es geht. Wann fängt man denn da an? Wann hört man da auf?
Es kommt immer auf an, was du für eine Position hast. Ich war ja nachher dort stellvertretender Küchenchef, da bist du dann noch 6 Tage damit beschäftigt, musst Bestellungen machen und kontrollieren und sowas alles. Aber du fängst halt morgens so zwischen 6 und 7 fängst du an. Dann guckst du erstmal, ob die ganze Bestellung reingekommen ist, ob das alles im Lager ist, fährst vielleicht nochmal ins Lager. Dann gehst du in die Küche, fängst an zu produzieren, rennst durch die Küche, dann ist Mittagsservice, dann guckst du, dass du deinen Scheiß für abends fertig kriegst, dann ist Abendservice und dann putzt du nachts um 2, 3 die Küche. Und dann gehst du so um 3:30, 4 ins Bett und dann stehst du so zwischen 6 und 7 wieder auf.
Wow, okay.
Ja.
Das ist krass. Und wie lange hast du das dann gemacht?
2,5 Jahre.
Aber also nicht 20 Stunden, 2,5 Jahre.
Doch, also ich hab 1,5 Jahre in Uzlois gearbeitet und ich habe dann 1 Jahr The J-Mit aufgemacht.
Was? Man sieht es ihm nicht an, liebe Zuhörer, dass er...
Das liegt an der Nachtcreme.
Das liegt an dem vorteilhaften Pulli, würde ich sagen.
Krass. Und?
Es war gut, da habe ich 78 Kilo gewogen, da war ich noch jung und drahtig.
Boah, das ist aber echt richtig krass, hohes Pensum.
Wenn man sich deinen Lebenslauf in Anführungszeichen anguckt, du warst immer nur 1 Jahr in verschiedenen Häusern. Okay, hier mal 2 Jahre, aber eigentlich...
Nee, stimmt gar nicht.
Ganz oft immer nur 1 Jahr.
Nein, das ist gar nicht wahr. Also ich war im Töpferhaus 1,5 Jahre bei Götz Rotacker. Dann bin ich mit dem Sous-Chef mitgegangen, 1 Jahr. Das war dann, da war ich glaube ich 21, 22, war dann stellvertretender Küchenchef und das war für mich zu früh. So, das habe ich gemerkt, deswegen bin ich dann nach 1 Jahr wieder gegangen. Bin dann aber wieder zurück ins Töpferhaus, weil da Matthias Dieter war und meine Ex-Freundin da noch gelebt hat. Scheiße. Naja, anderes Thema. Und bin dann mit Matthias mitgegangen für 2,5 Jahre nach Berlin. So, und
okay,
dann,
jetzt wisst ihr Bescheid, Leute.
Genau, so, und dann 1,5 Jahre Uzlois. Dann wollte ich eigentlich Küchenchef-Position machen. Das hat nach 3 Wochen nicht geklappt, weil sie nicht in die gleiche Richtung wollten, wie ich wollte. Und dann bin ich zurück in The Jane und habe da 1 Jahr mitgemacht. Und dann 4 Jahre Paulisa, 4 oder 5 Jahre. Also nicht nur über 1 Jahr, ich bitte dich. Ne? Also 1,5 Jahr.
Verzeihung, ich habe mir nur sehr viele Stationen hier aufgeschrieben.
Ja, das kommt, wenn man halt krass irgendwann unterfordert ist, ja? Bei 20 Stunden. Das ist dann
ja,
klar.
Ich meine, nein.
Man kennt den typischen 48-Stunden-Tag.
Wie war das vorhin? Das ist die geilste Zeit überhaupt. Ich kann machen, was ich will.
Ja, klar.
Das gechillteste Leben.
Naja, das ist so, wenn man sich zurück überlegt, ja, was war der längste Arbeitstag, den man so hatte, dann waren es, glaube ich, irgendwie 29, 30 Stunden.
Ja, das ist schon wild, aber es kann schon mal passieren zwischendurch. Ich meine, ich hatte auch schon so Tage, wo Sachen abgegeben werden müssen. Das Master muss jetzt halt weg und dann ist es halt, dann geht es halt auch genau. Nicht anders. So, das ist,
ja. Aber das ist ja schon, um nochmal auf Sergio Herrmann zurückzukommen, ist ja auch schon irgendwie cool oder eine besondere Auszeichnung, wenn du mit ihm dann das nächste Restaurant aufgebaut hast.
Ja, ich war aber nicht von Anfang an mit dabei, sondern ich wollte halt, wie gesagt, rausgehen und Küchenchef werden. Hab dann aber, wie ich, am Tag der Eröffnung war ich dann doch in The Jane drin, hab zwar also diesen Prozess nicht mitgemacht, aber trotzdem weiß ich natürlich, was da irgendwo hintersteckt. Du hast natürlich auch im Uzlois relativ viel mitbekommen. Und es ist gerade lustig, weil wir gerade heute geschrieben haben. Heute vor 8 Jahren hat das Uzlois mit dem letzten Service irgendwo gestartet.
Krass.
Ja.
Und das Restaurant, wo du vorher warst, hatte ja auch schon einen Stern, oder?
Jetzt vor dem Briggs?
Vor dem 3-Sterne-Restaurant warst du ja auch schon.
Ja, Matthias Dieter im First Floor, das war auch, hatte auch einen Stern, ja.
Genau. Und das frage ich alle Köche, die schon in mehreren verschiedenen sternigen Restaurants gearbeitet haben. Was ist der Unterschied? Ja!
Was ist der Unterschied zwischen 2 und 3 Sternen?
Ja, er wusste schon.
Ja, ja.
Ein aufmerksamer Zuhörer.
Ja, das musst du Michelin fragen, nicht mich. Da bin ich die falsche Ansprechperson.
Das ist bisher die beste Antwort.
Naja, also woher soll ich das wissen? Also wenn mir jemand sagt, naja, das Essen muss ein bisschen akkurater sein. Keine Ahnung. Also es gibt 3-Sterne-Restaurants in Singapur, die machen mit Streetfood 3 Sterne. Oder stimmt, der Sushi-Laden.
Hattest so. Du aber für dich so das Gefühl, das waren, also merkt man das als Koch in der Küche so, ich bin gerade in einem 1- oder in einem 3-Sterne-Restaurant, auch vom Druck her, den man sich selber so macht, so ein bisschen, oder nicht?
Den Druck machst du dir immer. Also egal, ob das 1 Stern, 2 Sterne oder 3 Sterne ist, weil du immer weiter voran möchtest. Ja. Ich glaube, der Unterschied zwischen 2 und 3 Sterne ist, glaube ich, gar nicht so gravierend. Ja, also ich glaube, der Unterschied zwischen 1 und 3 Sternen ist viel, viel prägnanter. So, du hast eine gewisse bessere Qualität, Innovativität irgendwo auf dem Teller. Du hast vielleicht eine eigene Handschrift. Nicht wundern, das ist mein Magen. Ich kriege Hunger, wenn ich das natürlich alles sehe.
Ja, wir können doch gerne die Magen hier aufmachen.
Du hast halt die Innovativität irgendwo auf dem Teller. Wenn ich mir zurück überlege, was Sergio Herrmann auf dem Teller hatte, dann ist es natürlich verrückt. Also das waren nicht nur 2, 3 Handgriffe, sondern es waren 40, 50, 60 Handgriffe irgendwo auf dem Teller.
Das war auch ein bisschen das, warum ich gefragt habe, weil du in einem Interview gesagt hast, im Pauli-Saal waren es irgendwie 30 Handgriffe pro Teller und jetzt in einem neuen Restaurant von dir, in dem Bricks, macht ja, sagen wir mal, 14 pro Teller oder sowas. Was ja nicht heißt, dass es, das soll überhaupt kein Downgrade sein. Es soll überhaupt kein Downgrade sein. Er ist ja auch
Perfektionist in der Küche, das hängt bestimmt noch eine Strichliste.
Ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, ob du 14 oder 3 Leute in der Küche hast, ist ja klar.
Ja.
Genau, ich meine nur halt, ob das dann halt manchmal auch Griffe sind, die vielleicht gar nicht sein müssen, vielleicht, oder?
Nee, die Schwierigkeit ist erstmal, wenn du natürlich 14 Köche in der Küche hast, dass die natürlich das alles so produzieren, wie es sein soll.
Die alle was zu tun haben.
Ja, das kriege ich schon hin, ne? Das kriege ich schon, aber die Qualität muss ja da sein, der Geschmack muss da sein. So, das heißt, das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. So. Und wenn ich dem schwächsten Glied natürlich nicht das beibringe, wie es sein soll, dann kann ich natürlich vom Besten nicht erwarten, dass er das so macht. So, das heißt, das Training ist natürlich enorm wichtig und du musst jedem Einzelnen beibringen, wie funktioniert es, den Mundfisch auszunehmen. Wie machst du eine Emulsion? Welche Richtung der Vinaigrette? Wie bringst du Säure irgendwo in die Gerichte rein? Dezent, so dass es nicht in die Fresse ist, aber trotzdem irgendwo das Gericht abrundet. So. Und das ist natürlich bei 3 jetzt viel einfacher, ja, weil einer ich von den 3 bin, als natürlich mit 14. So. Und du bist viel mehr damit beschäftigt, eigentlich rumzulaufen und zu gucken, macht sie das alles richtig, Gespräche zu führen, guck da drauf und achte da drauf, als dass du eigentlich eher selber kochst. Und jetzt ist es halt eher so, ja, wir haben nur 4, es gibt auch Gerichte nur mit 2 Handgriffen. Ja, da gibt es dann Spargel mit ein paar Kräutern drauf und dann war's das.
Ja.
So, aber es ist jetzt halt einfacher, weil jeder weiß, wie es schmecken soll.
Ja.
Und die Wege sind kürzer. Ich habe auch nur 14 Quadratmeter.
Ist aber natürlich.
Ist das Konzept, kann ja auch ein Konzept sein, nur zu dritt in der Küche zu stehen, aber ist es auch der Pandemie zuzuschreiben oder auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder ein Mix? Oder hast du gesagt, okay, ich will nicht mit so vielen Leuten in der Küche stehen, weil ich selbst wieder mehr kochen will?
Nee, ich glaube, das ist ein Ergebnis aus allem. Ja, wir haben ja in der Pandemie geöffnet. Ja, das war ja der Grund, auch warum wir gesagt haben, wir machen das.
Big Boss.
Ja, klar, du weißt, wie die Gastronomie ist. Ich war in ganz, ganz vielen Gesprächen drin, auch im ersten Lockdown, vor dem ersten Lockdown, was Consulting angeht. Und du merkst eigentlich, wie scheiße die Branche ist. Ja, du wärst eigentlich ausgenutzt und hintergangen. Ich habe Restaurantprojekte auf dem Tisch, da kann ich dir die nächsten 10 Jahre Konzepte irgendwo aufmachen. So, und dann habe ich für mich gesagt, nee, ich arbeite für keinen anderen mehr. Du wirst nur ausgenutzt, du wirst nur hintergangen, du musst machen, ohne dass du eigentlich weißt, wofür. Ja, und am Ende wirst du vor den Kopf gestoßen. Deswegen habe ich dann nach dem ersten Lockdown gesagt, okay, fuck it, es war eh geplant, mein eigenes Restaurant zu machen, also wenn nicht jetzt, dann. Also das muss dann halt einfach so. Und wir wussten natürlich, dass ein 2. Lockdown kommt. Dementsprechend haben wir es trotzdem durchgezogen, um natürlich auch irgendwo ein Zeichen zu setzen in der Branche, es geht auch ohne. Ja, es geht auch ohne Investor, es geht auch ohne irgendwo den Geldgeber hinten dran. Find ein geiles Objekt, hab die richtigen Leute um dich drumherum und fang an. Ja, so. Und wir haben natürlich bei uns verschiedene Mechanismen, um das Restaurant wirtschaftlich zu machen oder nicht wirtschaftlich zu machen. So, natürlich ein Restaurant, was jetzt ohne diese Lockdown-Zeit mitzurechnen 6 Monate aufhat, ist natürlich schwierig von Tag 1 an zu befüllen. Ja, das heißt, wir haben auch jetzt, wo die 2G-Plus-Regel rausgekommen ist, natürlich Reservierungszeiten, gehabt, haben wir 2 Gäste abends geschickt oder 4 Gäste. Ja, oder auch eine Woche mit 2, 3, 4 Und dann 2 wieder auf dem Freitag, aber dann 28 auf dem Samstag. So, und das ist halt einfach so. So. Du musst die Zeit halt einfach durchhalten, das muss sich rumsprechen. Und trotzdem muss es aber wirtschaftlich sein. So, und das ist der Grund gewesen, warum wir sagen, okay, wir fangen mit einem kleinen Team an, um da für uns zu handeln, was können wir irgendwo machen, wie können wir uns bewegen. Und wenn das Restaurant natürlich dann irgendwann weiter ausgebucht ist mit 20, 25 Gästen am Abend, dann gerne einen dritten Koch in die Küche, gerne einen Spüler in die Küche, gerne noch jemand im Service damit rein. Aber jetzt ist es halt einfach so, okay, wir können selber entscheiden, was wir machen. Wir können selber entscheiden, wie oft wir die Toiletten sauber machen oder halt nicht.
Das muss ich mir genau anschauen.
Nein, natürlich, die werden jeden Tag geputzt. Aber das ist halt unsere Entscheidung und auch wann wir anfangen. So, es gibt Arbeitsverträge, da, sie können machen, was sie wollen. Und wenn sie um 5 Uhr abends anfangen wollen, bitte fangt um 5 Uhr an. Ja? Hauptsache, ihr seid fertig, wenn die ersten Gäste kommen.
Wir können hier nämlich auch entscheiden, was wir machen wollen. Und deshalb entscheide ich jetzt, wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Und zwar heißt die Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf.
Und es gibt 10 Entweder-Oder-Fragen von mir und der wunderbaren Brit und wir freuen uns auf deine Antworten. Ladies first.
Ramen oder Rinderbrühe mit Flätle?
Ramen.
Coltrane oder Miles Davis?
Coltrane.
Pizza oder Burger?
Pizza.
Restaurant oder Takeaway?
Beides.
Tarantino oder Spielberg?
Das ist eine scheiß Frage, weil das hängt von der Stimmung ab. Ja, wenn du mies gelaunt bist und dann Tarantino, ja, und wenn du Bock hast, irgendwo mit der Frau auf dem Sofa und ein Glas Wein, dann Spielberg, ja.
Niederlande oder Belgien?
Niederlande.
Walle oder Stör?
Stör.
Fischstäbchen oder Filet?
Fischstäbchen!
Cappuccino oder Latte Macchiato?
Oh, scheiß auf Latte Macchiato, Cappuccino.
Weihnachten oder Silvester?
Weihnachten.
War's schon?
Also ich
das war's schon? Das ist ja langweilig.
Krass, ey, das ging weiter ja schnell.
Mist.
Okay, ich gehe mal kurz noch auf die Fragen ein. Und zwar Coltrane oder Miles Davis habe ich natürlich gefragt, weil das Bricks ja in einem alten
Jazzcafé ist. Ja.
Voll geil, ich liebe Jazz.
Es kommt immer auf die Stimmung drauf an.
Das stimmt, ja.
Ja, also Jazz brauche ich nicht jeden Tag.
Nee, das nicht.
Ich muss die richtige Stimmung haben und diesen Chill-Mode haben. Es wird bei uns auch kein Jazz gespielt.
Das ist okay für mich.
Ja.
Was läuft bei euch?
Es gibt so eine schöne App, die heißt Radio. Da kannst du dann so ein Genre aussuchen, Elektro, Lounge oder Chill oder Reggae. Und dann,
ich schicke dir mal eine Playlist.
Ja, gerne, wir können gerne mal was zusammen machen fürs das Restaurant. Es kommt da wirklich auf die Stimmung drauf an. Für mich ist Musik wichtig, aber es gibt keine Richtung. Also ich höre auch Ludovico Einaudi, wenn ich Bock drauf habe. Ja, und nur Piano. Offen. Und dann sitzt du da und lässt dich berieseln. Okay. Kann aber auch Sven Feth oder kann die bösen Onkels sein. Das ist egal.
Ich bin da auch vollkommen offen, genremäßig. Und ich nehme an, das heißt auch Bricks, weil ihr diese wunderbaren Backsteine da so offen gelassen habt. Oder hieß es vorher schon so?
Nee, das ist ja so ein bisschen die Idee des Restaurants. Wir sind rein in die Räumlichkeiten und sie waren im Endeffekt schon so. Also wir haben sie nur ausgeräumt, sauber gemacht, das, was wir nicht brauchten, weggeschmissen oder verkauft und dann mit der Sechsauer Galerie nebendran Kunst reingehangen. Und dann haben wir angefangen, dann haben wir den Namen irgendwo gesucht. Das war auch, wir haben, ich glaube, 6 Wochen haben wir gebraucht, irgendwie diesen Namen zu suchen. Und dann kam meine Marketingabteilung auf die Idee, ach komm, wir nennen das Bricks. Ja, aber anders geschrieben mit IKZ.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, Und dann stand der Name. Okay. Ja, die wollten immer, dass ich meinen Namen im Restaurant habe. Das wollte ich nicht. Ja, ja. Gehen wir mal ins AA. Nein, die wollten eigentlich Restaurant Arne Anke. Das will ich nicht. Das muss ja auch laufen, wenn ich nicht da bin.
Stimmt.
Ja.
Aber ich finde den Namen nice.
Ich auch.
Ja.
Ich kenne ja auch die Geschichte. Also der Restaurantname ist auch cool, ja. Aber meiner ist viel schöner. Ich kann dir sogar den Grund sagen, warum ich so heiße.
Bitte.
Ja, damit ich, AA ist natürlich als erstes im Alphabet, ja, damit ich natürlich in der Schule als erstes die Zeugnisse kriege und dann nach Hause darf. Nice,
das ist
oder?
Ist ja richtig smart.
War immer nur Kacke, weil die Mädchen das erste Mal die Zeugnisse gekriegt haben und dann die Jungs. Oh,
deswegen ich hoffe, das hat sich heutzutage geändert.
Aber stehe ich auf jeder Liste immer vorne. Das ja. ist das schon geil.
Ja.
Sehr kluge Eltern.
Ja.
Weingläser, Keramik und Besteck gab es aber neu, oder?
Ja, das gab es neu, ist richtig, ja. Das musste neu.
Hast du auch so ein kleines Fable für?
Ja, also Besteck für mich muss innovativ, modern sein, aber ich habe keine Lust, irgendwo 20 Euro für ein Besteckteil zu zahlen. So sind wir natürlich auf die Firma Mepra aufmerksam geworden, die aus Italien kommt. Meine Lebensgefährtin ist Italienerin. Wir haben das beim Gastronomen, beim befreundeten Gastronomen irgendwo gesehen, fanden das interessant und haben uns dann dafür entschieden. Das ist erschwinglich, das ist bezahlbar und sieht gut aus und ist halt nicht dieses Hochglänzen, sondern eher dieses Matte, wo du auch noch jeden Fleck ja, drauf siehst.
Win-win. So.
Ja, Win-win, genau. Du musst es leider trotzdem polieren. Ja, scheiße. Und Keramik und Gläser sind natürlich unheimlich wichtig, sensorisch-technisch. Ja, ein Gericht kann unheimlich lecker schmecken, wenn es scheiße aussieht, ist es scheiße. So, also es muss die Optik irgendwo mitspielen, dementsprechend ist natürlich für mich Keramik ganz, ganz wichtig. So, und ich liebe selbstgemachte Teller und wir sind jetzt auch gerade dabei, neues Amüs-Geschirr irgendwo töpfern zu lassen, hier in Berlin von Ricardo. Wir haben dann noch ein Projekt mit Schalen, mit Hauptgangtellern, also es kommt dann Stück für Stück. Geil. Es dauert halt einfach nur 2 Monate, bis mal ein Teller fertig ist.
Mhm. Ja, aber ich fühle das so hart, als ich bin da gerade umgezogen und als ich die Mail von dem Vermieter gekriegt habe, dass ich die Wohnung habe, am gleichen Tag bin ich in so ein portugiesisches Keramikgeschäft und habe mir direkt Teller gekauft. Ich hatte noch nichts für diese Wohnung,
Hauptsache
aber habe mir direkt 4 Teller gekauft, 4 tiefe, 4 große, 4 kleine und 4 Schüsseln, dass ich für 4 Leute servieren kann, weil ich das so geil fand, dass ich jetzt endlich geile Teller kaufen kann, weil in der WG ist es halt immer so ein bisschen random, 30 Euro für einen Teller auszugeben, wenn der halt dann wahrscheinlich übermorgen kaputt ist und keiner war's. Und das fühle ich voll. Ich merke auch schon, wenn ich, egal was ich da drauf mache, es schmeckt irgendwie ein bisschen besser.
Es ist geil, oder?
Geil, ja,
weil du aber auch betrachtest, was da für eine Arbeit hinter steckt.
Ja.
Ja, wenn du weißt, wie so ein Teller gemacht wird und gerade handgetöpfert wird, jeder einzelne Teller selber gedreht wird, ja, und dann getrocknet wird, gebrannt wird, glasiert wird, nochmal gebrannt wird, dann denkst du dir auch so, oh mein Gott, und dann kostet so ein Teller 30 Euro und dann sagst du, die 30 Euro zahle ich gerne.
Ja. Und die sind auch alle so ein bisschen anders und das ist so geil, ohne Scheiß. Hey,
Andi ja. Tuffensammer hat doch selbst getöpfert,
selbst,
oder?
Ja, hat er auch, ja.
Oh, krass.
Ich habe tatsächlich, okay, das ist jetzt ein bisschen weird, ich erzähl's.
Komm mal. Wenn du da schon sitzt, ja, ich erzähl's mal, aber das ist ein bisschen weird. Nee, lass mal bitte. Nee.
Meine Freundin schenkt mir zu Weihnachten, das ist ein bisschen lame, weil sie es schon verraten hat, aber was soll ich machen? Die hat mir jetzt so einen Töpferkurs zu Weihnachten geschenkt.
Voll geil. Das
ist doch geil.
Ja, voll
mega.
Geil.
Mega.
Ich hab voll Bock drauf. Ich töpfe mir irgend so eine Mischschale oder irgend sowas. Aber Teller reicht wahrscheinlich oder nur ein Napf. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Shoutout Elisa cool. auf jeden Fall.
Weißt du, für den Hund nicht kochen, aber der kriegt ein selbstgetöpfertes Näpfchen.
Ne? Der Hund hatte schon vorher eine 70-Euro Carhartt-Hundeschale, bevor ich noch von 3-Euro Tellern gegessen habe. Normal.
Ja, kenne ich. Kaufst du dir eine Hose? Nee, 70 Euro? Nee.
Wie viel der Hund, die Jacke vom Hund gekostet?
Ja, 120.
Okay, alles klar. Das, ja, okay.
Er kennt's nicht.
Ja.
Ja.
Was mich so ein bisschen überrascht hat, als ich, ne, wir stalken unsere Gäste ja auch immer sehr.
Ein bisschen, ja.
Bist du voll der regionale Typ und alles aus kleinen Manufakturen und hier aus Brandenburg. Und dann hast du eine Kooperation mit Lavazza am Start. Ich denke mir so, okay, warum macht er das nicht mit einer kleinen Berliner Kaffeerösterei hier um die Ecke?
Weil mir das nicht um die kleinen Manufakturen geht, mir geht es um die Qualität. mir geht es um die Qualität meiner Lebensmittel. Und natürlich habe ich meine regionalen Produzenten und Bauern, die für mich anbauen. Natürlich habe ich meine 25 Teiche, die für mich die Fischblutwurst gemacht haben. Oder Werner, der für mich jetzt nächstes Jahr diese Kaffeebäume irgendwo zieht. Wenn ich aber aufs Thema Kaffee irgendwo gehe, ich kriege keinen Kaffee aus Brandenburg. Das ist ja, also.
Ja, klar.
Ja, also wer baut Kaffee in Brandenburg an? So, und wenn ich natürlich mir überlege, oh, wir sind eine regionale Rösterei und wir haben regionalen Kaffee, fange ich erstmal an zu lachen, weil Kaffee-Limetten sind natürlich auch regional, weil sie bei Frische Paradies vielleicht im Regal liegen. Oder? Ja, ja. So, nee, mir geht es da wirklich um die Sache an sich. Ich weiß, dass ich bei Lavazza richtig geilen Kaffee bekomme, richtig gute Qualität, und ich weiß auch, dass das Geld, was dafür bezahlt wird, wie ich an die Bauern angetreten wird. Also das ist nicht irgendwo nur Gelaber oder sowas, sondern es ist kein Greenwashing, sondern es ist halt wirklich, das geht zum Produzenten, das geht zum Bauern selber hin. So, die machen Anbaupläne, die besprechen, was für Qualitäten. Ja, und es ist kein Kaffeekonzern, der jetzt mal sagt, oh, jetzt ist der Kaffee 3 Euro günstiger da, dann kaufe ich den mal da. Ja, und ich kaufe den Kaffee mal da, weil er dann 2,50 Euro nochmal günstiger ist. Nee, das funktioniert nicht bei Lavazza. So, und deswegen sind wir auch Markenbotschafter deswegen. Einfach die Qualität ist überragend. So, und wo kommt der Kaffee her, wenn man mal ganz ehrlich ist? Er kommt ja aus Ecuador, aus Mexiko, aus Brasilien. Ja, aber die Kaffeekultur kommt halt aus Italien. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. So, warum nicht mit einer italienischen Firma eine Kooperation starten, ja, und Markenbotschafter für ein Produkt sein, wo du 100% dahinter stehst? Das ist der Grund.
Ja, voll.
Ja, und wenn mir jemand sagt, wir haben eine geile Garnelenzucht, die ist in Österreich, in den Bergen, und ich stehe dahinter, das ist genauso wie mit meinem Kaviar-Lieferanten. Ja, mein Kaviar-Lieferant, Agi Kaviar, der hat auch natürlich Kaviar aus Russland und aus China. Nee, wir machen den deutschen Kaviar, weil wir den qualitativ besser finden. Wenn wir den aus China oder aus Russland besser finden würden, dann würden wir den nehmen. Hm. So. Aber ja. Kaffee kommt nun mal aus den Ländern.
Und die Frau ist auch noch Italienerin. Ja,
das spielt natürlich da mit rein, ne? Das ist klar. Ja.
Deshalb schmeckt doch die Pizza von ihr so gut, bestimmt, oder?
Kannst du gerne mal probieren. Wir machen zu Weihnachten eine.
Ja. Oha. Ja, aber du lässt dich jetzt schon auch gerne dann bekochen, wenn es Pizza
bedienen.
Gibt.
Bedienen. Nein, na klar. Also das ist ja der Vorteil. Deswegen habe ich ja zum Glück eine italienische Frau. Sie kann kochen. Und sie kocht auch, und bei uns am liebsten kochen wir zusammen. Das ist dann schön einmal streiten, weil ich dann gucke, wie sie es macht, und sie guckt, wie ich das mache. Ja. Und das erste Mal, will ich nie vergessen, als wir zusammengekommen sind, 2015, habe ich für sie Nudeln gemacht. Ja. Ja, und du denkst dir so, okay, 15 Jahre Koch, machst du immer Nudeln, und dann schön mit Tomatensauce, und sie guckt mich an, als ich Nudeln koche, und denkt so, naja. Wow. Ja, du kannst keine Nudeln kochen, lass das mal lieber.
Ja, das ist natürlich die Härteprüfung, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich habe es jetzt mir dann die letzten 5 Jahre beigebracht, jetzt kriege ich das so sehr langsam hin.
Jetzt geht's im Bricks auch Nudeln. Ja. Aber was ich auch sehr verbindend fand, dein Lieblingsgericht außer Pizza, Dampfnudeln mit Vanillesoße.
Ja.
Phänomenal.
Es ist mega.
So basic und so geil.
Aber das muss meine Mutter machen.
Ja, bei mir war es auch die Oma.
Das ist einfach so. Ja, also so, wenn ich es selber mache, ist okay, aber es schmeckt nicht gleich. Ja, das musste wirklich meine Mutter machen.
Sind das auch deine Wohlfühlgerichte, oder gibt es noch mehr auf der Liste?
Was ich essen kann, ist Pizza. Also du kannst mich mit Pizza essen 7 Tage die Woche. Das geht von bis mit in allen Variationen. Ja, das ist klar, alles, was natürlich schnell Fast Food ist, deswegen auch Fried Chicken. Ich liebe Fried Chicken. Es gibt aber auch italienische Küche, ist geil. Es gibt keine Richtung, was ich nicht esse. Auch das ist wie bei der Musik tagesabhängig. Na, ich gehe irgendwo vorbei und habe Bock auf Tacos, ja, dann esse ich Tacos. So, oder wenn ich Bock habe irgendwo auf einen Döner, dann gibt es einen Döner.
Wo gibt es in Berlin den besten?
Schwierig.
Das ist echt schwierig.
Schwierig, es kommt auf den Pegel drauf an. Bist du betrunken oder bist du nüchtern?
Stimmt.
Ich glaube, jede Ecke hat irgendwo seinen Döner. Ne? Also es ist nachts um 3, wenn du betrunken bist, Currywurst und bei Curry 36 und dann Döner bei Mustafa am Mehringdamm. Das ist ein Muss. Es gibt aber auch einen geilen vegetarischen Döner an der Warschauer Straße.
Das habe ich auch, schon gesagt. Ja. Aber nicht dieser Böhner.
Nee, nicht.
Es gibt so einen anderen dort.
Der heißt auch Mustafas, aber ich glaube nicht, dass er zu Mustafa gehört.
Der heißt, glaube ich, so Retro-Muster.
Genau, ja, ja. Der ist auch ganz nice. Ansonsten, auch am Sophienplatz in Charlottenburg gibt es einen geilen Döner.
Er hat, glaube ich, echt jeder Key zu sein. Sein. Aber wir gehen mal zu dem Retro.
Ja, wir müssen da, sagen wir schon seit 10 Folgen. Ja. Wir müssen da hingehen, ja.
Ist ja nicht weit weg.
Wir müssen jetzt erstmal zu Arne ins Bricks, habe ich gehört.
Ja.
Soll ein ganz guter sein.
Habe ich auch gehört. Die machen das ganz okay.
Ich habe auch gehört, dass wir ja heute hier einen Koch haben, der jeden Tag neue Rezepte entwickelt. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Und zwar geben wir dir jetzt drei Zutaten, die ich auf dem Sonntag verkatert in meinem Schrank gefunden habe. Du hast eine normale Küche zur Verfügung. Alle Basics, Öl, Salz, Pfeffer, Pfannen und eine Packung Basmati-Reis, eine Salatgurke und Schmand.
Ist doch easy. Also es ist wirklich easy. Also du kannst die Gurke anflammen, anbrennen, mit Essig einlegen, vakuumieren. Vakuumierer hast du mit Sicherheit zu Hause, oder?
Natürlich. Ja, aber ich habe so kleine Baggies, wo normalerweise andere Sachen drin sind, aber die kann man auch vakuumieren bestimmt.
Auch noch ein bisschen Aroma ab.
Ansonsten packst du es kurz in die Tupperdose, den Reis kochst du weich, packst den Backofen zum Trocknen bei 50 Grad und dann frittierst du ihn aus, wenn er durchgetrocknet ist. Du brauchst halt ein bisschen für das Rezept.
Okay,
ne?
Das ist okay. Zeit haben wir.
So, und den Schmand stickst du einfach auf, machst ein paar Gewürze rein, dann gibst ein kleines Ambusbus, gebrannte Gurke mit Schmand und gepufften Reis drauf. Das wäre eine Idee.
Das wäre für mich schon auf jeden Fall. Selbst über dem, was ich gemacht hätte. Ich hätte die Gurke einfach so gegessen wahrscheinlich.
So, oder du, was du auch machen kannst, ist, du nimmst die Gurke, schneidest in Würfel, machst Schmorgurken draus. Zwiebel hast du bestimmt.
Ja. Haben wir noch eine gefunden?
Haben wir noch eine gefunden, ja. Wenn nicht, kannst du auch getrocknete Zwiebel nehmen, ist ein Gewürz. Ja. Gewürze sind ja da, okay, hast du gesagt. Dito, ja. So, und dann haust du es kurz in die Pfanne, schwenkst du durch. Ja, und dann machst du einfach aus der Reis ein Püree draus oder eine Creme draus. Da kannst du noch einen Teil wegnehmen. Machst du Chips im Backofen, würzt du mit ein paar Gewürzen, ein bisschen Nelke vielleicht rein, Piment rein oder Paprika rein, worauf du Bock hast. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Ja, und aus dem Schmand machst du eine Vinaigrette und dann ziehst du das drüber. Die Rechnung Nummer 2.
Voll geil, Digga. Ja, nächste Woche im Bricks. Ja, voll nice, wow. Zum Glück nehmen wir das auf.
Ja.
Ich werde nämlich jetzt über die Feiertage auf jeden Fall mal versuchen, 1 bis 5 von diesen Gerichten, Rezepten hier nachzukochen.
Ich bin sehr gespannt.
Ich erst.
Könnt ihr dann, hebt ihr das für einen Freitag auf, wenn du Instagram-Takeover machst?
Ja, mach ich.
Nimm alle mit.
Mach ich. Ja, voll geil. Vielen Dank für das. Für diese Inspiration, das wird ausprobiert.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man kreativ sein kann, das geht dann relativ einfach.
Voll, aber das ist nice. Ich meine, ich hätte, wie gesagt, an nichts davon gedacht, deshalb ist es halt voll geil, dass das für dich so ein Jahr war, easy. Und ich bin da jetzt voll geflasht, das ist doch geil. Und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ihr könnt es auch übrigens wie immer versuchen nachzukochen und uns auf Insta markieren oder auch per DM, wenn es euch zu peinlich ist.
Der Curly macht auch ein Rezept raus.
Ich mache auch ein Rezept raus.
Kochbuch incoming. Aber sag mal, du hast uns jetzt hier ein paar Gläschen mitgebracht, wo auch ein paar vegane Sachen dabei sind.
Ja.
Wenn Curly und ich jetzt zu dir ins Bricks kommen oder zu euch ins Bricks kommen, wie lange im Voraus muss ich mich anmelden, dass ich als Veganerin auch meine 4 veganen Gänge bekomme?
Also toll wäre das einen Tag vorher. Am Tag selber geht es natürlich auch, aber für uns wäre es irgendwo einen Tag vorher irgendwo toll. Weil dann müssten wir nicht 2 Menüs irgendwo ad hoc kreieren an dem Tag, sondern hätten dann so ein bisschen Vorlauf. Also ein Tag wäre schön. Ja. Und das ist der Vorteil, wenn du bei uns reservierst, wir nehmen auf alle Allergien Rücksicht. Das heißt, du kriegst dann auch eine automatische E-Mail zurück mit einem Fragenkatalog, die du beantworten sollst. Hast du Gluten, Laktose, Vegetarier, Vegan, whatever. Also da stehen alle 13 Überbegriffe drin und danach gestalten wir die Menüs. Kann natürlich dann richtig scheiße laufen. Wir machen 30 verschiedene Menüs am Abend, wenn es Pech ist. Ja. Aber das ist
ach so, wegen den verschiedenen
wegen den Allergien, ja.
Boah,
ja.
Das ist krass.
Das heißt, es kann ja ein Tisch sein, der mag keine Laktose, der nächste mag kein Gluten, der andere hat eine Allergie gegen Milcherzeugnisse Krustiere. Noch. Ja, der andere sagt, aber ein bisschen Butter ist okay. Und der nächste sagt Krustentiere, dann kommt Schalen und Hülsenfrüchte dazu, Nüsse und Gluten, Soja, ja. Wie der ganze Kram dann auch so heißt. Und deswegen vegan oder vegetarisch ist für uns das kleinste Problem. Wirklich. Kannst kommen.
Das ist eine gute Voraussetzung. Und mit den Kaffee-Limetten haben wir ja gerade schon kurz gequatscht, dass du mit deinen LieferantInnen da super eng in Kontakt stehst. Kannst du sonst auch Wünsche äußern? Ich hätte gern irgendwann eine besondere Karotte oder anderes Gemüse, Obst. Es gibt ja auch so ein paar Beschränkungen, was das Saatgut hier
anbelangt. Nee, das ist ja so ein bisschen das Lustige. Also jeder kennt ja zum Beispiel die ganze Vielfalt der Tomaten. So diese ganze Vielfalt der Tomaten, ob groß, klein, grün, schwarz, rot, wie sie, was auch immer, gelb, gibt es ja auch bei anderen Gemüsesorten. So, das weiß aber keiner. Ja, das wissen die, rote Beete ist rote Beete. Nee, es gibt auch da andere Sorten, ja, längliche, kleine, gelbe, Tjörka-Beete, aber das muss erstmal begriffen werden. Also nicht jede Beete oder jedes Gemüse schmeckt gleich. So, wir haben natürlich den Vorteil, wir arbeiten mit einem Stamm von Lieferanten zusammen. Wolkensteiner Hof, Bauer Direkt, klar, Plattform 2020. Wo wir natürlich auch gewisse Wünsche äußern können, ja, was wir dann irgendwo für nächstes Jahr anbauen möchten oder planen möchten. Und mein Hauptmensch, den ich da ein bisschen treibe, den ich da ein bisschen trieze dahin, ist Werner. Werner ist 70 Jahre alt, macht den Kräutergarten, hat phänomenale Kräuter und fängt jetzt an, auch für mich gewisse Sachen für nächstes Jahr in der Zitronenrichtung irgendwo anzubauen. So. Und da kann ich ihn natürlich schon treiben oder versuche, meine Lieferanten zu treiben. Aber ich will es halt nicht nur für mich haben, sondern wenn noch 10 andere Köche das nehmen, mega, dann ist doch super. Also A, ist es ein geiles Produkt, was hergestellt wird. B, kann der Lieferant irgendwo davon leben, der Produzent davon leben. Und was wollen wir mehr?
Ja, voll.
Und wie kommst du dann auf die verschiedenen Zitronenarten, die du gerne hättest? Hast du die dann irgendwo mal auf einer Reise oder so probiert oder irgendwo davon gehört? Oder?
Naja, erstmal gibt es ganz viele Bücher, die man lesen kann. Ja. Also das Gängigste kennst du ja natürlich irgendwo. Du kennst natürlich Zitronen aus Italien. Welche kennst du? Amalfi-Zitrone.
Ja.
So, es gibt aber auch die Sorrento-Zitrone zum Beispiel. So, schmeckt komplett anders, ist ein bisschen dickfleischiger. Auch in der Zitronenrichtung hast du ja von bis. Du hast ja die Zitronat-Zitronen, die relativ dickfleischig sind. Auch anderes Beispiel, es gibt ja Limone und Limetten.
Ja.
Und keiner stellt sich eigentlich die Frage, warum. Es sind unterschiedliche Sorten. Ja, das ist, ja, ja. Ja, es ist, so, das ist natürlich irgendwo der Vorteil. Und wir können natürlich individuell, je nachdem, was der Lieferant oder der Produzent hat, dann die Gerichte natürlich darauf anpassen. Deswegen machen wir natürlich solche Geschichten, auch mit Anbauplänen, aber halt nicht nur für mich selber oder fürs Restaurant, sondern für die Allgemeinheit.
Kannst du ein paar Favorite-Kräuter nennen, jetzt abseits von dem, was man so im Supermarktregal neben Rosmarin, Thymian,
Salbei findet? Ich liebe mexikanische Tagetes. Also allgemein die ganzen Tagetes-Familien liebe ich.
Was ist das?
Das ist eine Blume.
Was?
Ja, mexikanische Tagetes ist eine Blume, genauso wie, du kennst Orangen-Tagetes oder Gewürz-Tagetes, hast du bestimmt schon mal gehört. Das sind so, glaube ich, heißt auch Studentenblume auf Deutsch. Es gibt diese kleinen Blüten, die so rausgehen, wo du dann die einzelnen, hast du bestimmt schon mal auf irgendwelchen asiatischen Gerichten gehabt. Ja, und es gibt die auch in verschiedenen Arten und Weisen. Und bei uns vom Restaurant haben wir vom Kräuterbauern gekriegt, mexikanische Tagetes. Die sehen dann aus wie so ein Hanfblatt. Ja.
Ich mag's.
Ja.
Jetzt schon.
Ja. Ich erzähle dir mal lieber nicht die Inhaltsstoffe, die da drin sind, wenn man zu viel davon isst. Aber die bringen halt ein unheimliches geiles Flavor irgendwo mit rein, was man nicht kennt. Ja, gerade wenn du Bamberger Hörnchen hast, mit einer Hühnerimmersion gepickelten Rettich und dann davon Schaum hast, ist
einfach eine neue
Geschmacksorgasmus.
Kombination von Sachen, die man halt sonst nicht kennt.
Ja.
Geil. Und da wird man auch immer bestimmt so getrieben, auch neue Sachen zu suchen, oder?
Ja, das Problem dabei ist immer halt nur, dass Gäste natürlich sagen, oh, wir würden gerne dieses Gericht nochmal essen. Dann sag ich, naja, es gibt es halt nur einmal.
Das ist krass, ja. Nächstes Jahr wieder vielleicht.
Ja. Nächstes Jahr. Na, es ist auch dann nicht. Also wir gucken nicht in alte Rezepte rein. Also wir machen dann schon, wenn jemand das explizit möchte, wir haben einen Gast, der liebt Krustentierbisk. Ja, der kriegt dann auch immer irgendwie ein extra Gericht mit Krustentierbisk, weil er da Bock drauf hat. dann nehmen wir schon Rücksicht drauf, aber wir haben halt keine Signature-Gerichte, sondern wir haben eher Signature-Lebensmittel, wie zum Beispiel die Fischblutwurst.
Ja.
Gibt es in keinem Restaurant. Okay. Gibt es nur bei uns.
Ich habe gesehen,
ist geil.
Du hast bei so einer Sendung mitgemacht, wo man Convenience-Sachen nachkochen
muss. Geil, ne?
Voll geil. Wie schwer ist es denn wirklich, so ein Fischstäbchen zu machen, dass es wie aus dem Supermarkt schmeckt?
Ist unmöglich.
Echt?
Ist unmöglich.
Wegen den Zutaten wahrscheinlich.
Nein, das liegt daran, du müsstest ja bei dir im Betrieb die ganzen Maschinen haben, die das genau so zubereiten und die können exakte Gewürzmischung irgendwo haben. Das hast du nicht. Das sind bestgehütete Geheimnisse, die sie nie rausgeben. Du kannst ähnlich sein. So, aber dann bist du halt nicht das Original, sondern bist halt nur ein Abklatsch, wie jeder andere auch.
Ja.
So. Du kommst ähnlich ran. So, aber du hast ja auch bei Weinen bestimmt gesehen, das eine gebratene, das sah super aus und die anderen gefrorenen sahen halt richtig wie so kleine Krüppel aus. Das ist
ja, aber das ist ja auch, das ist dann bestimmt irgendwie, liegt das ja auch an der Zusammensetzung und so von den Zutaten einfach, oder was die da reinmachen.
Das sind ja auch Massen, die da durchgehen. Ja, back mal Paniermehl für 10 Fischstäbchen, die du machen musst, oder back mal Paniermehl für 100.000 Fischstäbchen am Tag. So, es ist ja eine ganz andere Menge. So, dann musst du das trocknen, dann hast du nur begrenzt Zeit. Du willst ja auch nicht 3 Stunden dafür jeden Tag in der Küche stehen, dass du in 5 Tagen das essen kannst. Ja, der Fisch muss perfekt geschnitten sein. Das sind ja perfekte Maße. Ich glaube 13,5 mal 7,21, irgendwie, das sind ganz verrückte Maße.
Es wird bestimmt zusammengestampft und dann mit tiefgefroren und mit Laser geschnitten oder so.
Nee, das ist mit Laser. Mit Laser. Nein, das sind wirklich, man setzt sich ja, wenn man sowas macht, auch mit dem Thema auseinander, dann guckt man so ein bisschen hinter die Kulissen.
Jetzt
so.
Wird's spannend.
Ja, die Fischblöcke kommen ja tiefgefroren an. So, das sind genaue Maße, wie der Fischblock sein darf. Der darf nicht 1 Zentimeter größer oder kleiner sein, weil sonst passt er nicht in die Maschine rein. So, dann kriegst du, glaube ich, aus einem Fischblock kriegst du eine exakte Zahl von 178 Fischstäbchen raus aus einem Fischblock.
Krass.
Und das alles durchgetaktet. Industrie halt.
Ja,
das hat schon einen Grund, warum die da oben ist, und das macht seit Jahren, wie sie es machen. Ob es dann gut oder schlecht ist, das ist nochmal eine andere Partie. Ne? Das ist ein anderes Blatt Papier.
Ja. Ich habe mal gelesen, dass das Coca-Cola-Rezept und auch die Gewürzmischung von Kentucky einfach nur 2 Menschen kennen. Das sind so gut gehütete Geheimnisse. Die Maschine. Ja. Kali, du! Die so verschlossen sind und das ist total krass. Die Maschinen sind programmiert, keiner kennt's.
Ich fand das voll krass. Ich war mal in Orlando, in Atlanta ist, glaube ich, die Coca-Cola Headquarters, Superzentrale irgendwie. Und da haben die halt so ein Museum oder, naja, Vergnügungspark-mäßiges Ding. Und da war ich irgendwie so mit 12 oder so und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass das ja eigentlich nur so Sirup ist, was halt so verdünnt wird. Weil da gibt es dann so, das ist so wild ohne Scheiß, wenn ihr da mal in Atlanta seid und auf Softdrink steht, ihr müsst da unbedingt hingehen. Da geht man halt rein und dann gibt es alle Getränke, die der Coca-Cola-Konzern macht, kann man da halt an so einem Automaten rauslassen. Also es gibt für jedes Getränk so einen Automaten halt, also so, keine Ahnung, 1000 oder so. Und dann kannst du halt so viel trinken, wie du willst halt. Und ich bin halt natürlich an die meisten gegangen und habe so gecheckt. Und das ist so richtig American Style. Du drückst dann da dieses Glas rein, dann kommt so ein bisschen Sirup und dann schießt von so 5 Meter weg so eine Wasserfontäne, die dann in das Glas reingeht. Und dann dachte ich immer so, hey, krass, das ist ja eigentlich nur Wasser mit Sirup. Und davor dachte ich mir halt so, okay, wow, wie machen die Cola und so. Und seitdem checke ich halt auch das beim den ganzen Fastfood-Dingern. Dann machst du das Ding rein, dann kommt erst so ein bisschen Sirup und gleichzeitig dieses Wasser. Seitdem ist es für mich so, ah ja, voll lame. Und jetzt kann man die auch noch im Supermarkt kaufen und selber mit dem Soda-Stream machen. Für mich ist das komplette Magic einfach. Ich dachte mir so, hä, voll lame, Dicker. Aber was mir da aufgefallen ist, die Dosierung ist halt super wichtig. Genau wie wahrscheinlich bei den Fischstäbchen auch. Ich habe dann mal auch ein bisschen selber probiert, meine Soda-Stream-Cola zu machen. Die war meistens zu süß. Ich habe halt immer viel zu viel Sirup da reingemacht.
Läuft das nicht immer abwechselnd durch?
Doch.
Ja, ja, Wassersirup. Genau, Wassersirup, du kannst ja, ja auch, genau, wenn du schnell bist, das Gas immer hin und her bewegen. Ja.
Ja, safe. Das war auf jeden Fall für mich so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so tricky. Aber dieses Rezept muss auf jeden Fall gut gehütet sein, weil alle anderen Colas schmecken halt nicht so.
Die schmecken nur in Atlanta.
Safe. Ich buche.
Housekeeping, Post für Sie.
Ah, es hat gerade geklingelt.
Ah, echt?
Ja, ich habe es klingeln gehört.
Meine Haare, ich höre nicht so gut.
Housekeeping.
Oha, was haben wir denn heute für eine wunderschöne Housekeeper?
Wir bekommen Post vom Housekeeping oder haben schon Post vom Housekeeping bekommen. Da ist ein kleiner Brief für uns drei drin und niemand weiß, was drin steht.
Oh mein
Außer
Gott.
Außer der Verfasser dieses Briefes.
Es kann nichts Gutes werden.
Oh je, es ist ein sehr langer Brief.
Oh mein Gott.
So viel musste ich noch nie vorlesen. Hi Britt, Arne und Curly. Der Name unseres heutigen Gastes verleitet uns zur Seefahrt. Ihr habt eine Woche Zeit, eine Seereise zu machen. Welches Schiff würdet ihr nehmen? Segelschiff, Yacht, Kreuzfahrtschiff etc. Und noch viel wichtiger, welches Land würdet ihr gerne kulinarisch bereisen, um die Leute, die Küche und die Traditionen kennenzulernen? Die Welt steht euch offen. Also ich würde erstmal Akupunktur-SpezialistIn mitnehmen, damit mir nicht schlecht wird.
Auf dem Schiff?
Ich habe doch erzählt, auf dem Flusskreuzfahrtschiff ist mir auch schlecht geworden.
Die, die Frage ist, musst du selber segeln?
Nee, das ist ich glaube,
selber
ich glaub, das wird schwierig. Ich, also, aber was selber segeln, fände ich krass. Ich bin ja so ein bisschen YouTube-abhängig und vor 3 Monaten hatte der Algorithmus, sage ich mal, so eine Phase, ja, wo ich angefangen genau habe, so, da war dieses Rennen um die Welt, wo die Dudes so mit dem Segelschiff um die ganze Welt segeln. Ich habe den Namen vergessen. Und dann habe ich so ein paar davon angeguckt und das ist ja übercrazy. Segeln einfach so ganz alleine 30 Tage so um die Welt und das fand ich so krass, habe ich mir das immer angeschaut und dann fahren die so gegen Wal und gehen unter und denke ich so, das ist eine der meisten Ursachen für Segelschiffe, für Kleine, wenn die einen Unfall haben, weil die gegen Wal fahren halt.
Okay, dann ändere ich mein Reiseziel nochmal.
Das ist gut. Aber wir bleiben im Mittelmeer.
Deshalb würde ich vorschlagen, wir segeln nicht selber. Ich habe gehört, Jeff Bezos hat sich gerade eine neue Segeljacht gekauft. Die könnte man vielleicht chartern. Das wäre ganz geil. Die hat bestimmt auch eine große Küche. Ansonsten weiß nicht, was wir für ein Schiff nehmen wollen. Was würdet ihr denn für ein Schiff nehmen? Ein Segelboot oder ein normales?
Ladies first.
Ich würde eins nehmen, was am wenigsten wackelt. Ich glaube, so ein großes Kreuzfahrtding ist da. Am
Kreuzfahrtding? Nur wir drei auf der AIDA,
ich
oder
weiß
was?
Nicht, wie schlimm die Titanic? Das ist, krank zu sein.
Ja, da gab's
keine Unglücke, nein.
Safe. Wir sind nicht mit einem Wal kollidiert, das steht schon mal fest. Aber was ich gehört habe, ich habe eine Bekannte, die hat auch einen Segelschein gemacht und die ist auch schon fast um die ganze Welt gesegelt. Und die sagt, am wichtigsten ist halt zu berechnen oder zu gucken, wo so große Müllteppiche auf dem Meer schwimmen. Weil das ist nämlich saugefährlich, wenn du nämlich in so einen Müllteppich kommst. Weil da auch so alte Kühlschränke oder so. Ja, ja. Und die reißen dir dann halt das Boot auf, ne?
Der neue Wal, sozusagen.
Ja. Ja, okay,
dann würde ich sagen, wir einigen uns auf eine Segelmotorjacht.
Ich schwimme einfach nebenher. Ich war mal beim DLRG. Vielleicht.
Schwimm geht. Okay, dann möchte ich gerne nach Asien, ja.
Ihr hängt einfach so einen Rettungsring raus und dann dem halte ich mich
fest. Aber warum nicht die Gorch Fock?
Oh, das ist krass.
Ah, ja.
Dieses Segelschulschiff, ne?
Ja, genau.
Random Fact, ich habe mal in einem Club aufgelegt in Stralsund, wo die davor stand. Das war so random. Ich kam halt so völlig fertig um 4 aus diesem Club. Steht einfach so ein riesen Segelschiff. Ja. Das war crazy. Ja, die ist gut. Okay, einigen wir uns auf die Gorch Fock. Okay. Und wohin würdet ihr gerne fahren? Sagen wir haben 3 Stops. Jeder ein.
Also ich würde dahin fahren, wo ich mir kulinarisch auch mein Leben lang mich zufrieden wählen könnte. Ja, wo ich, wenn ich mir aussuchen dürfte, eine Kulinarik bis Ende meines Lebens nur noch essen zu dürfen, dann wäre es die italienische.
Das finde ich gut, da komme ich mit auf jeden Fall.
Ja, also ich würde nach Italien fahren.
Wohin geht es nach Italien? Wohin
für Gebe dir auch den besten Kaffee.
Habe ich schon gehört.
Ja, dann würde ich sagen, wir fahren nach Italien. Können ja noch mal kurz in Sizilien noch mal einen Abstecher machen. Und danach fahren wir von dort nach...
Aber wo liegt die Gorge vor?
Also Sizilien gehört auch mit zu Italien, ne?
Ja, ja. Die liegt in wir fahren erstmal so...
In Kiel.
Wir fahren so um Europa rum, nach Italien.
So ein bisschen Norden mitnehmen wäre auch noch geil. Schweden, Stockholm.
Ja, okay, dann da willst du hin. Ja. Kulinarisch.
Ja, ich glaube, da kann man auch einiges...
Echt?
Kopenhagen, Stockholm haben wir doch hier.
Ja, Kopenhagen ist geil, ja, okay. Gut, ja, okay.
Helsinki.
Dunkel auch gut, ja.
Fährst halt im Sommer hin, ne?
Ja, okay. Dann ist immer hell. Ja, auch gut. Okay, dann fahren wir, bevor wir nach Italien fahren, machen wir eine Nordkap-Runde über Kopenhagen, Helsinki. Dann fahren wir runter nach Italien und dann.
Wir fahren nach Marokko.
Nee.
Nein.
Ich würde sagen, wir fahren nach Malle. Das ist richtig geil. Ich würde sagen, wir fahren nach Malle, weil da finde ich es auch vom Ambiente und vom Essen her eigentlich ziemlich nice. Ich mag die spanische Küche ziemlich gerne.
Mallorca gibt es auch ein geiles veganes Restaurant.
Ich komme da aber nur mit, ne, wenn ihr auch im Biersalon auflegt. Ne?
Klar, Bierkönig.
Bierkönig, ja.
Ich habe gerade mehrere Songs.
Ich wollte gerade sagen, wir feiern dann Curlys Nummer 1.
Bierkönig laufen tatsächlich. Also da könnte ich auch Backstage klar machen. Das ist ja nice. Ich war eine Bierflat klar im Bierkönig auf jeden Fall. Und danach gehen wir da ein bisschen in die Berge, mieten wir unsere schöne Finca. Der Arne kocht für uns was Schönes. Ich gehe vorher ein paar Fische fangen. Das könnte
genau.
Ich mir, sehr gut vorstellen.
Schön mit der Harpune, ne?
Ja, yes, klar. Ein paar Barsche hole ich da hoch für uns. Das ist kein Problem. Ja, das finde ich eigentlich eine sehr gute.
Ich kann mir das sehr
Reise.
Gut vorstellen.
Ich auch.
Ja. Mit euch zu sehen.
Nur ein Oktopus auf dem Kopf, kommt er dann wieder raus.
Ey, wo ich in Malle war, hat mich zum ersten Mal eine Qualle gestochen. Das war richtig wild.
Autsch.
Aber daraus wird Arne bestimmt auch was zaubern.
Kriege ich hin. Quallen-Carpaccio. Sind ja jetzt gerade am Forschen, ne? Wirklich, dass du Quallen essen kannst, ja.
Was?
Gibt's gerade eine große Forschung drüber. Weil das ist ja das Nahrungsmittel, was am meisten da ist.
Gibt mega viele, ne?
Ja.
Ich würde dann Algen bevorzugen.
Das geht auch, ja. Da kann ich auch was draus kochen, ja.
Aber hast du, sagen wir mal, deinem Namen zufolge auch irgendwie irgendwas mit Schiffen, Seefahrt zu tun bisher oder interessiert dich das?
Ja, ungemein.
Ungemein.
Ich liebe
Ihr
Schiffe.
Ihr seht
ja.
Das riesige Anker-Tattoo
ja,
von Arne.
Nee, noch nicht, es kommt noch. Es kommt noch.
Das lassen wir uns dann ja. Auf Malle nach dem Besuch beim Bierkönig stellen. Ja.
Im Bierkönig.
Nee, das ist, da verfluche ich so ein bisschen meine Jugend. Du weißt ja in der Jugend nie, was du an deinem Ort, wo du lebst, zu schätzen hast, ja, was du machen kannst. Oder du gehst ja immer auf die Sachen, oh, du willst hip sein, du gehst in Clubs, du machst das, statt eigentlich vor der Haustür zu gucken, was hast du eigentlich da? So, und ich ärgere mich tierisch darüber, dass ich keinen Segelschein gemacht habe oder dass ich keinen Surfschein gemacht habe. Kann ich jetzt hier in Berlin zwar nachholen, indoor auch noch.
Stimmt, ja.
Aber es ist halt nicht so geil.
Ja, klar.
So. Aber Schiffe, See ist immer interessant. Also wir brauchen Wasser, meine Frau braucht auch Wasser. Wir müssen...
Nicht wegen uns.
Nee, ich warte kurz wegen der Polizei. Ja. Scheiße, ich bin da. Wir müssen mindestens ein, zwei Mal im Jahr irgendwo an die See fahren. Das gehört dazu. Und dann das Fischbrötchen.
Geil.
Ja, liebe es.
Es geht immer. Was? Guckst mich so erwartungsvoll an, Brin.
Ich habe überlegt, wir könnten ja noch bei Sylt einen Stopp machen.
Und das ist auch nicht schlecht,
Prüssi.
Ja.
Oh, beim Prüssi vorbeigucken, ja. Riesenschnitzel essen.
Zwei.
Das hätte ich auf jeden
Aber wir sind zu dritt, Entschuldigung, drei.
Ich esse dann Pommes.
Stimmt, für dich gab es nicht so viel.
Hat er kein veganes Schnitzel?
Er macht dann
kann er aus Sellerie doch machen.
Er macht dann extra.
Jede Person geht glücklich aus dem Restaurant raus.
Ja. Safe.
Müssen wir auch noch hin, Curly. Unsere Liste
wird. Ja, ich weiß, länger. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall eine wilde Fahrt.
Ja, von Sendung zu Sendung, ne?
Aber als erstes kommen wir erstmal ins Brix.
Brix.
Das ist nämlich sehr nah. Das finde ich immer gut, beziehungsweise für mich aus Kreuzberg jetzt ist es gar nicht so nah, aber ich habe meinen Reisepass immer dabei, das heißt, ich schaffe das auf jeden Fall.
Was soll ich da sagen?
Stimmt. Aber ist es vielleicht von dir aus sogar...
Am Ende ist von mir aus näher.
Von dir aus näher wie von mir. Auf jeden Fall würden wir gerne mal vorbeikommen und mal gucken, was es an dem Tag zu essen gibt, weil das ist ja immer eine Überraschung bei dir.
Immer eine Überraschung.
Abenteuer pur.
Mega gut.
Sehr geil.
Ey, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst bei uns, bei Foodie und Brudi. Arne Anker aus dem Brix hat sehr viele, sehr leckere Geschenke mitgebracht und ich hoffe, wir sehen uns bald bei dir wieder und danach als Follow-up nächstes Jahr wieder bei Foodie und Brudi.
Schön, dass du da warst. Danke dir.
Danke, dass ich da sein darf. Viel Spaß.